Wir schreiben das Jahr 2017. Im Herbst feiert die russische Oktoberrevolution ihren 100. Geburtstag. Die erste wirklich erfolgreiche sozialistische Revolution. So unterschiedlich die Bewertung dieser Revolution ausfallen mag, klar ist, die Oktoberrevolution war eines der entscheidendsten Ereignisse der letzten Jahrhunderte. Morgen jährt sich dann zum 96. Mal die Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes. Der Aufstand wird in der Linken so kontrovers diskutiert wie kaum ein anderer. Nirgends scheiden sich die Geister so extrem. In seinem fast 100-jährigen Bestehen ist er zu einem der Hauptstreitpunkte zwischen Anarchistinnen und Anarchisten mit Leninistinnen und Leninisten avanciert. Kronstadt entwickelte eine enorme Relevanz für die internationale Arbeiterbewegung. Um zu verstehen, warum, muss man einen kurzen Blick auf die Geschichte Kronstadts werfen. Kronstadt war ein Marinestützpunkt vor St. Petersburg. Schon während der russischen Revolution 1905 spielten die Matrosen von Kronstadt eine wichtige Rolle. Sie lehnten sich auf gegen die Zustände der zaristischen Marine. Auch im Verlauf der Oktoberrevolution fungierten die Kronstädter Matrosen als Paradebeispiel revolutionärer Triebkraft. Selbst Leo Trotzki bezeichnete sie zu dieser Zeit noch als Juwelen der Revolution. Das änderte sich spätestens 1921. Das noch sehr junge Sowjetrussland hatte zu dieser Zeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Imperialistische Kräfte und Überreste der Zarenarmee stellten eine große Bedrohung für die Revolution dar. Nahrungsmittelknappheit führte zu Bauernunruhen und Streiks. Im Zuge dieser Unruhen gingen auch die Matrosen von Kronstadt auf die Barrikaden. Sie gründeten ein revolutionäres Komitee und stellten in einer Revolution Forderungen an die Bolschewiki. Nach gerade einmal einer Woche rückte allerdings die Rote Armee an. Sie schlug den Aufstand innerhalb von 2 Wochen nieder. In Sowjetrussland kam es immer wieder mal zu Aufständen, doch eines unterschied den Kronstädter Aufstand von den meisten anderen. Hier waren die Aufständischen hauptsächlich Linke. Sie formulierten Slogans wie Sowjets ohne Bolschewiki oder Alle Macht den Räten, keine Macht der Partei. Einen so starken Angriff von links kannten die Bolschewiki bis dahin nicht. Im weiteren Verlauf der Geschichte wurde Kronstadt immer wieder verschieden interpretiert. Viele Anarchistinnen und Anarchisten feierten den Aufstand als Versuch der dritten Arbeiterrevolution. Unter einigen Leninistinnen und Leninisten verkam er zur von Weißgardisten gesteuerten kleinbürgerlichen Konterrevolution. Der Konflikt dauert bis heute an. Noch immer streiten sich viele Linke um die Interpretationshoheit über den Kronstädter Aufstand. Klaus Gietinger ist unter anderem Drehbuchautor und Regisseur der ARD-Krimireihe Tatort. Außerdem schrieb er einige Bücher, unter anderem auch über die Ermordung Rosa Luxemburgs. Gietinger veröffentlichte 1997 in der Jungen Welt eine 7-teilige Reihe zum Kronstädter Aufstand. 2011 wurde die Reihe neu aufgelegt und erschien im Verlag Die Buchmacherei. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ihm einige Fragen zum Kronstädter Aufstand gestellt. Was waren denn die konkreten Forderungen der Aufständischen von Kronstadt?
Naja, sie wollten zurück zur Räteherrschaft, also alle Macht den Räten und nicht den Parteien war ihr Hauptanspruch. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass sie ja ganz viele von diesen Matrosen, die Revolution ja auch getragen hatten, aus einem bäuerischen Hintergrund kamen. Also sie kamen aus der Landwirtschaft und da gab es von den Bolschewiki sehr, sehr starke Repressionen. Es gab Zwangsabgaben, die also praktisch dazu geführt hätten oder und auch haben, dass die Bauern verhungert wären. Ja, und das war auch ein ganz wichtiger Grund für sie, dass sie eben die Existenz der Bauern auch bewahren wollten. Sie wollten einfach eine Rätedemokratie und keine Einparteiendiktatur.
Aber gab es nicht gerade bei der Bauernfrage bereits Zugeständnisse seitens der Bolschewiki durch die neue ökonomische Politik?
Die kam erst hinterher. Es ist sehr interessant, dass Lenin ihnen vorgeworfen hat, dass sie eben einen freien Markt wollen, was sie aber gar nicht wollten. Sie wollten eben nur, dass sie als Kleinbauern noch weiter existieren können, wenigstens für eine Übergangszeit. Und genau das hat ihnen Lenin vorgeworfen, dass sie eben eine Marktpolitik machen wollen. Und gleichzeitig hat er schon diese neue ökonomische Politik im Hintergrund sozusagen gehabt, ja, und hat sie dann auch erst nachdem der Aufstand niedergeschlagen wurde, auch umgesetzt.
Und warum wurde die neue ökonomische Politik erst danach umgesetzt, nach diesem Aufstand?
Naja, Lenin und die Bolschewiki haben ja nach der Revolution versucht, sozusagen mit einem, man nennt es Kriegskommunismus, zu wirtschaften, was aber zu total chaotischen Verhältnissen geführt hat. Also sie haben auch das Geld abgeschafft, sie haben eine gigantische Inflation gemacht. Es sollte eben alles nur noch verteilt werden Und das hat alles nicht funktioniert, weil das natürlich kein hochentwickeltes industrielles Land war, sondern eben zum großen Teil eben noch landwirtschaftlich geprägt war. Und dieser Kriegskommunismus, der hat überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen musste er zurückkehren zu einer eine bestimmten Marktpolitik. Ja. Das war aber leider verbunden damit, dass diese Einparteiendiktatur noch weiter angezogen wurde. Also es gab keinen Rückkehr zur Räteherrschaft, wie es eben die Kronstädter wollten.
Was ist dran an dem Vorwurf, die Kronstädter Aufständischen hätten Massenerschießungen an Kommunistinnen und Kommunisten vorgenommen?
Davon ist mir nichts bekannt. Ich weiß nichts davon. Als der Aufstand losging, waren ja zwei führende Bolschewiki, unter anderem Kalinin, auch da. Und denen ist nichts passiert. Die haben zwar diese Forderung nicht angenommen und sie haben gesagt, sie müssten sozusagen kuschen, aber die wurden nur festgesetzt und denen ist auch nichts passiert. Ja. Also ich weiß nichts von irgendwelchen Massakern. Ja.
Es gibt ja auch noch den Vorwurf, der Aufstand wäre unterwandert gewesen von reaktionären weißgardistischen Kräften, vor allem den aufständischen Koslowski und dem Anführer der aufständischen Petritschenko werden da Verbindungen vorgeworfen. Was ist denn da dran?
Ja, also das stimmt nicht. Es gab, es war kein weißgardistischer Aufstand, wie das auch immer von den Bolschewiki ihnen vorgeworfen wurden. Sie haben nur zum Teil Lebensmittel gekriegt über Finnland und so. Aber es gab da keine weißgardistischen Generäle, die das sozusagen angezettelt haben, sondern es war ein linksradikaler Aufstand. Ja. Und das ist übrigens auch sehr interessant, wenn man die Texte von Lenin und auch von Sinowjew und auch von Trotzki liest, dann wird es auch immer klar, sie werfen immer ihnen einerseits immer vor, es wäre weißgardistischer Aufstand gewesen, also ein reaktionärer. Gleichzeitig schreiben sie aber auch, sagt auch Lenin, ja, aber es wäre vielleicht auch ein linksradikaler Aufstand. Ja, also sie sind auch zum Teil wirklich verwirrt über diesen Aufstand. Ja.
Der Aufstand kam ja zu einer sehr angespannten Zeit in der noch sehr jungen Sowjetrussland. Bauernunruhen, Nahrungsmittelknappheit und auch immer noch die bestehende Gefahr, durch Imperialisten und Weißgardisten angegriffen zu werden, waren da ziemlich bestimmend für die Sowjetpolitik. Hatten Lenin und Trotzki da überhaupt groß andere Handlungsoptionen, als den Aufstand so niederzuschlagen?
Ja, hätten sie ganz bestimmt gehabt. Also die wollten ja, ihre Forderungen waren ja Basisdemokratie. Also die Kronstädter forderten Basisdemokratie, Rückkehr zur Rätemacht. Das ist ja das, was Lenin immer wieder gefordert hatte. Und im Wesentlichen war ja auch der Bürgerkrieg zu Ende. Das heißt, man hätte da jetzt tatsächlich auch sagen können, jetzt diese ganze restriktive Politik, die machen wir nicht mehr, sondern wir machen jetzt wieder das, was wir immer gefordert haben, nämlich eine wirkliche Rätemacht. Und damit hätte man die Probleme ganz bestimmt lösen können, weil auch die Bauern waren ja Anhänger der Bolschewiki, weil sie ja Land von ihnen gekriegt haben. Und die hätten auch ganz bestimmt Abgaben gemacht, aber eben nicht solche Abgaben, die mit Terror verbunden waren und eben so weit gingen, dass sie keine Chance mehr zum Überleben haben. Das hat ja erst diese Aufstände, diese Bauernaufstände dann provoziert.
Aber hätte ein Erfolg dieses Aufstandes nicht das Ende der Sowjetrevolution bedeutet und vor allem, was wäre dann danach gekommen?
Nee, das glaube ich nicht. Es wäre eine Rückkehr zur Basisdemokratie gewesen. Also die haben ja auch, die wollten ja auch eigentlich gar keinen Aufstand in dem Sinne machen. Sie wollten nur die Rückkehr zu dem, was immer versprochen war, nämlich Sozialismus, Kommunismus und Basisdemokratie und Rätemacht. Ja. Und dass es eben auch eine Revolution nicht nur des Proletariats und einer Partei ist, sondern eben des Proletariats und der Bauern. Und eben auch der breit aufgestellten Sozialisten, ja. Also das waren ja zum Teil Anarchisten, zum Teil waren es linke Sozialrevolutionäre. Also es war eine breite Palette. Und damit hätte man ganz bestimmt auch eine sozialistische Politik machen können. Ja.
Den Aufstand also als weißgardistische Konterrevolution abtun zu wollen, ist wohl revisionistisch. Allerdings muss man bei dessen Bewertung auch den historischen Kontext beachten. Zur Zeit des Aufstands stand die junge Sowjetrevolution noch auf sehr wackeligen Beinen. Die Forderungen der Bauernschaft nach geringeren Abgaben und mehr Selbstbestimmung sind logisch und nachvollziehbar. Diese Forderungen wurden aber oft instrumentalisiert. Einerseits versuchten die Weißgardisten, die Bauern so zu infiltrieren. Andererseits nutzten das viele Bolschewiki, um die Bauernschaft als kleinbürgerliche Kraft zu diskreditieren. Sicher waren auch einige der bäuerlichen Forderungen kleinbürgerlich, doch ihre Lebensumstände zwangen sie zu dieser Positionierung. Das sahen letztendlich auch Lenin und Trotzki ein. Wenige Tage nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde die neue ökonomische Politik ins Leben gerufen. Diese kam den Forderungen der Bauernschaft nach wirtschaftlicher Selbstbestimmung entgegen und besänftigte so vorerst die Gemüter. Der Kronstädter Aufstand war wohl eine der Schlüsselsituationen bei der Errichtung der ersten sozialistischen Republik. Eine Schlüsselsituation mit erheblichen Folgen. Viele betrachten den Aufstand als Ausgangspunkt für die folgenden Säuberungswellen und die Errichtung eines bürokratischen Staatsapparats. Etliche machen hier den Verrat der Bolschewiki an Sozialrevolutionären, Anarchistinnen und Anarchisten aus. Der Aufstand und dessen Niederschlagung vertiefte den Graben, der in der ersten Internationalen zwischen Marx und Bakunin entstand. Bis dahin stand die russische Revolution für eine Einheit dieser beiden Ansätze. 100 Jahre Oktoberrevolution und noch immer streiten sich Linke um die Bewertung des Kronstädter Aufstandes. Noch immer stellt der Kronstädter Aufstand eine der Spaltungslinien zwischen der marxistisch-leninistischen und der anarchistischen Linken dar. Eine 100%ige Einheit über die Auslegung dieses Aufstandes wird wohl nie bestehen.